Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit einem Mann, dessen Leben sich vor ziemlich genau 2 Jahren dramatisch verändert hat. Die Schlagzeilen damals: deutscher Musiker bekommt K.O.-Tropfen, hat einen Filmriss, wirkt in New York eine ältere Frau und hat letztlich Glück, dass er nicht für lange Zeit in einem amerikanischen Gefängnis verschwindet. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Stefan Arzberger.
Guten Morgen, Herr Heim.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie in 10 Sekunden komprimiert Ihre halbe Lebensgeschichte hören?
Das kann man leider nicht in 10 Sekunden machen, aber mir geht's eigentlich ganz gut. Ganz angekommen bin ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich dieselbe Zeitdauer in Anspruch nehmen, wie es dort gebraucht hat, aber ja. Ich bin auf dem Weg.
Seit wann sind Sie jetzt wieder dauerhaft in Deutschland?
Dauerhaft in Deutschland bin ich seit Ende August letzten Jahres.
Das ist immerhin ein gutes halbes Jahr, in dem sich beruflich bei Ihnen auch einiges verändert hat.
Ich bin jetzt in München beim Symphoniekreis des Bayerischen Rundfunks, zumindest erstmal für eine gewisse Zeit und hoffe, da auch bleiben zu können. Und dem sehe ich sehr freudig entgegen.
Und dieses Engagement, das Sie ja auch viele Jahre hatten beim Leipziger Streichquartett, ist einfach beendet.
Das ist beendet, wir haben uns getrennt. Ja, damit ist diese Sache beendet.
Privat hat sich auch ein bisschen was bei Ihnen verändert. Die Ehe hat nicht gehalten, bedeutet aber für Sie auch, Sie leben nicht mehr in Leipzig, sondern in München?
Diese Zeit hat natürlich viele Veränderungen mit sich gebracht und das ist vielleicht der Lauf des Lebens, den man manchmal nicht ganz so beeinflussen kann, wie man gerne wollte.
Es gibt viele Menschen, die sagen, in einer bestimmten Notsituation zeigt sich sehr schnell, welches die guten und die richtigen Freunde sind und welches die falschen. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
Man sagt im Allgemeinen ja oft, ich habe einen Freund dort und dort oder da ist ein Freund und da ist ein guter Bekannter und da ist ein Freund. Und die Essenz letztendlich zeigt sich dann wirklich in solchen Situationen, wer die wirklich die hartgesottenen Freunde sind, die viel mitmachen. Ich kann auch sagen, dass ich ganz viele neue Freunde hinzugewonnen habe. Das ist ganz erstaunlich. Also,
darf ich Sie fragen, ob Sie in dieser existenziell schwierigen Zeit auch psychologische, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen haben?
Ja, musste ich. Das war einfach, ab einem gewissen Punkt war das nicht mehr alleine handelbar. Und es gab 2 Situationen, die waren sehr kritisch, auch das Leben betreffend, das eigene Leben betreffend. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit.
Und diese psychologische Hilfe hat Sie auch stabilisiert im Rückblick?
Sie hat zumindest in dem Moment sehr geholfen und mich vor Schlimmerem bewahrt. Wie weit sie jetzt nachhaltig gewirkt hat, kann ich nicht beurteilen, nein.
Haben Sie Schulden?
Ja, natürlich.
Viel?
Ja, ordentlich.
Wollen Sie drüber reden oder ist es ein Thema, das Sie für die Öffentlichkeit eher nicht vorgesehen haben?
Ich habe vor allen Dingen einen Großteil Schulden bei meinen Eltern, die mich in der Zeit natürlich wahnsinnig unterstützt haben. Es war eine recht kostenintensive Geschichte. Die Anwaltskosten waren sehr hoch. Die Nebenkosten extrem hoch, wenn man in New York fast 1,5 Jahre bleiben muss.
Also wir sind im deutlich 6-stelligen Bereich.
Ja, natürlich. Hinzu kommen auch noch moralische Schulden natürlich, die man nicht ganz außer Acht lassen darf, die mich auch noch eine Weile beschäftigen werden. Es ist ja so, wir denken ja heute immer, Hilfe ist 1:1. Also jemand hilft mir, ich muss ihm zurückhelfen. Und das ist aber eine Sache, die man lernen muss in so einer Situation wie ich. Speziell war, dass man das nicht kann in diesem Moment, dass man aber gerne das möchte. Und das ist ganz schwierig, das erstmal anzunehmen. Insofern wird mich das auch noch eine Weile beschäftigen.
Die Nacht vom 26. auf den 27. März 2015. Stefan Arzberger. Sie waren mit Ihrem Streichquartett aus Leipzig auf Amerika-Tournee. Sie waren in New York. Sie hatten, glaube ich, auch spielfrei. Und irgendwann um 7.45 Uhr an diesem 27. März ist ein großer, aggressiver, desorientierter Mann durchs Hotel gelaufen und hat eine ältere Dame, einen Hotelgast, heftig attackiert. Dieser jemand waren Sie. Haben Sie irgendeine Form der Erinnerung daran?
Nein, ich habe keinerlei Form der Erinnerung daran. Alles, was ich darüber weiß, ist, da muss ich jetzt auch etwas schmunzeln im Moment, ist erst im Nachhinein sozusagen ans Licht gekommen und überhaupt erst erfahren worden. Und ich musste diese Dinge alle erst wirklich lernen. Und so absurd die sind, deshalb muss ich ein bisschen schmunzeln, das ist nicht meine Natur. Und
Ja, also Sie werden sich ja im Rückblick dann auch gefragt haben, ob Sie solche gerade beschriebenen Tendenzen, gewalttätig, aggressiv zu werden, in sich hatten oder ob es in Ihrem Leben schon mal solche Dinge gegeben hat?
Also ich kann mich nicht erinnern, mein Umfeld kann sich auch nicht erinnern, dass ich schon mal irgendwie eine halbe Stunde nackt durch ein internationales Hotel gerannt bin und anschließend eine ältere Dame attackiert haben soll. Also das gab es in meinem Leben noch nicht, diese Episoden. Dunkle Seiten hat möglicherweise jeder so an sich, das mag ich auch nicht jetzt beurteilen, ob es speziell bei mir das ist, besonders stark ist oder weniger stark. Oder.
Aber diese halbe Stunde nackt plus die Attacke auf die ältere Dame, das ist gut dokumentiert und zweifelsfrei dokumentiert?
Ja, das ist dokumentiert, das ist alles nachvollziehbar aus heutiger Sicht. Mit allen Zeugenaussagen, mit allen Dingen, die es dazu gibt. Und das macht einen natürlich schon erstmal etwas stutzig oder auch sehr nervös vor allen Dingen, dass man etwas gemacht haben soll, was man überhaupt nicht kennt. Also, und dann beginnt die Suche nach dem Grund. Was hat das, warum, wieso? Ja. Wie kann es zu so einer Art Psychose überhaupt kommen?
Da gibt es etwas, und das scheint auch nach allem, was wir heute wissen, der wahre Grund zu sein, über den wir noch ausführlich reden werden. Lassen Sie uns noch kurz dabei bleiben, was dann passiert ist. Sie attackieren die Frau, wissen davon nichts. Wann kommen Sie dann zu sich? Was ist Ihre erste Erinnerung danach?
Ja, meine erste Erinnerung ist die, dass ich nackt auf einem Hotelbett sitze, mit Handschellen hinter dem Rücken, umringt von drei Police Officers der New York Police. Ja, und das sind so die ersten Dinge, die so langsam auf mich wieder einströmen, aber vorher nichts.
Die Sie dann mitgenommen haben? Also erstmal anziehen und dann mitnehmen?
Ja, musste erstmal die Handschellen abgemacht haben, damit ich mich wieder anziehen kann. Und dann, ja, und von da aus ging es dann in die Untersuchungshaft, ja.
30 Stunden?
Ja, etwas mehr als 30 Stunden.
Da konkrete, klare und eindeutige Erinnerungen dran?
Ja, relativ klar, ja.
Schlimme Erinnerungen?
Man müsste drüber reden, aber ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte es den Zuhörern ersparen.
Also, dann gehen wir mal davon aus, das sind schon sehr existenzielle Gefühle von Panik, von Angst, von ich weiß überhaupt nicht, A, warum ich hier reingekommen bin, bis B, was jetzt eigentlich mit mir weiter passieren wird.
Richtig, Sie haben es genau richtig gesagt, das sind die Urgedanken, die man in diesem Moment hat. B, ist es so, dass die Umstände natürlich alles andere als menschenwürdig dort sind. Und C, ist der Umgang aus meiner Sicht auch etwas fragwürdig mit Individuen, die so getätigt werden. Und vielleicht D noch hinzugefügt, alles, was man über vielleicht die amerikanischen Justizbehörden aus Film, Funk und Fernsehen hierzulande kennt, hat nichts mit dem zu tun, wie es dort vor Ort abläuft. Also,
die Realität ist schlimmer, mit anderen Worten.
Hier wesentlich schlimmer.
30 Stunden Untersuchungshaft, weil Sie ja nicht wissend, was passiert ist, diese Frau damals im Hotel attackiert haben. Wer hat Sie dann aus dem Knast rausgeholt?
Ja, das ist einzig und allein der amerikanischen Agentin, der Erika Schupp, zu verdanken. Die hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, mich da rauszuholen, weil noch ein Konzert zu spielen war auf der Tour. Und B, weil sie wahrscheinlich auch gedacht hat, den können wir da drin nicht einfach weiter sitzen lassen. Das geht nicht gut.
Ja, sie mussten dann, glaube ich, auch eine Kaution hinterlegen in Höhe von 100.000 Dollar.
100.000 Dollar waren das, genau.
Darf ich fragen, wer die bezahlt hat?
Das hat vorerst die Agentin Erika Schupp gemacht.
Ja.
So dass es dann tatsächlich funktioniert hat.
Und dann sind Sie rausgekommen und haben dieses eine Konzert auch noch gespielt?
Ja, ich bin dann noch nach Connecticut gefahren mit einem Bus und nur mit einem Hemd und einem Pullover bekleidet, bei ungefähr 0 Grad in New York, Schneefall. Und habe dann noch ein Konzert gespielt. Und dann fing die ganze Odyssee erst eigentlich richtig an.
Aber schon zu diesem frühen Zeitpunkt war Ihnen klar, dass das eine sehr, sehr lange, schwierige, komplizierte und nervenaufreibende Geschichte werden wird in den USA,
nicht? Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Das war ja in den ersten Tagen alles wie eine Art Missverständnis. Also wir hatten alle das Gefühl, was ist hier eigentlich passiert und wieso passieren jetzt hier solche Dinge? Warum kommen plötzlich immer mehr Dinge zutage? Was ist hier eigentlich wirklich passiert und warum in dieser Konstellation und warum das? Es war alles ein absoluter Lernprozess. Und ich würde sagen, so das, was Sie gerade beschrieben haben, den Umstand, dass es eine langwierige Geschichte wird, das kam ungefähr erst nach 4 Monaten.
Ja, gab es da einen Schlüsselmoment oder ein Schlüsselerlebnis?
Ja, es gab immer diese Hearings. Am Anfang war das so im Wochenabstand oder 10-Tages-Abstand. Und dann plötzlich gab es den Abstand von 7 Wochen bis zum nächsten Hearing. Und das heißt, ein Hearing ist, man geht zu Gericht und steht dann vor diesem Richter gemeinsam mit seinen Anwälten und der Staatsanwaltschaft. Und dann werden irgendwelche Dinge besprochen, die vielleicht nicht ganz klar sind, die dazu dann führen, wie machen wir weiter? Ah. Kommt es zu einem Trial oder kommt es nicht zu einem Gerichtsverfahren oder was brauchen wir noch, was muss gemacht werden? Und plötzlich waren diese 7 Wochen. Und diese 7 Wochen waren so ein Indiz dafür, dass wird jetzt das dauern.
Dass es dauern wird. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt keinen Pass mehr, also konnten das Land auch nicht verlassen. Nein. Sie durften nicht arbeiten, waren eigentlich in einer sehr hilflosen und ohnmächtigen Situation.
Mein Pass wurde abgenommen, damit hatte ich kein richtiges Dokument mehr. Mit einem kein richtigen deutschen Reisedokument, Personalausweis kann man da nicht zählen in diesem Falle. Verliert man ja auch seinen Status als Staatsbürger so ein kleines bisschen. In diesem Pass war ein Arbeitsvisum drin. Das Arbeitsvisum konnten wir nicht verlängern oder erneuern oder in ein anderes Visum umwandeln, weil das war ja eingezogen. Und zur Erneuerung braucht man ja diesen Reisepass. Und der wurde einem nicht ausgehändigt. Abgesehen davon war man natürlich völlig im Unklaren darüber, wie die rechtlichen Dinge sind. Man geht ja auch davon aus, okay, wenn ich hier in den Staat mit meinem Passwort abgenommen, dass dann die Behörden dafür Sorge tragen, dass man zumindest einen irgendwie Status in den Staaten selber hat und nicht jedes Tag damit rechnen muss, verhaftet zu werden und deportiert oder wieder im Gefängnis zu landen, weil man irgendwas anderes verbrochen hat, ohne etwas getan zu haben.
Haben Sie davor, ist das gesichert, K.O.-Tropfen verabreicht bekommen?
Hundertprozentig gesichert ist es nicht, aber es ist die einzig mögliche Erklärung, die nicht ich gebe und auch nicht meine Anwälte oder irgendjemand anders, sondern dass diese Antwort darauf gibt eben zwei psychologische Gutachten. Ein Tox-Screening, also ein Gutachten, was bei der Charité in Berlin angefertigt wurde mit meinen Haaren, das besagt, dass ich keinerlei Drogen nehme und eine Psychose nur aufgrund anderer Dinge ausgelöst werden kann und auch nicht alkoholinduziert und auch nicht etwas anderes, sondern dass die Möglichkeit eigentlich nur in Betracht zu ziehen sei, dass es Drogen oder K.O.-Tropfen dieser Art gewesen sind. Zusätzlich dazu hat ein mich verhaftender Officer auch gesagt, für ihn klingt das nach Drogen.
Aha.
Das war eigentlich das Indiz, worauf wir dann eigentlich geschaut haben, gesagt, okay, das ist ja wirklich die einzige Möglichkeit, was so eine Psychose auslösen kann.
Wer hat Ihnen wann diese K.O.-Tropfen gegeben?
In den Staaten ist es weit verbreitet, dass es inzwischen als eine Art Beschaffungskriminalität dazu benutzt wird, Leuten etwas ins Glas zu kippen. An den Colleges und Universitäten haben die Studenten inzwischen ein fast 20-seitiges Papier, wo sie darüber aufgeklärt werden, dass sie ihren Drink niemals alleine stehen lassen sollen, bei allerersten Anzeichen sofort das und das zu unternehmen haben und so weiter. Also,
aber genau das haben Sie gemacht. Sie haben Ihren Drink alleine auf dem Tresen stehen lassen und sind zum Rauchen raus.
Ja, ich bin in einem 4-Sterne-Hotel in einer Bar und trinke aus einer Flasche ein Bier und sage dem Barkeeper, I come back, I just go for a cigarette. Gehe ich nicht davon aus, dass es in einem demokratischen Land derartige Zustände gibt. Man beschäftigt sich nicht damit, man weiß es ja einfach nicht. Und vielleicht ist man ein kleines bisschen blauäugig, wie man im Nachhinein herausgefunden hat oder wie meine Anwälte und ich herausgefunden haben, ist auch speziell dieses Hotel dafür bekannt, dass dort genau diese Dinge alle gemacht werden. Es wird geduldet, alle wissen es.
Wer ist der oder diejenige, die all das getan hat?
Es war eine farbige transsexuelle Prostituierte involviert, an die ich mich in keinster Weise erinnern kann. Das wäre eigentlich ganz lustig, wenn ich ein paar Erinnerungen dran hätte, aber keinerlei. Und man hat das nur von Videoaufzeichnungen gesehen, dass sie in meinem Zimmer mit gewesen sein muss. Mein iPad war verschwunden, mein Portemonnaie war weg, meine Kreditkarten.
Ja. Und die Hotelkameras haben das aufgezeichnet, dass die Frau mit diesem iPad aus dem Hotel dann rausgegangen ist.
Ja, genau. Also im Eingangsbereich, auf diesen Fluren selber gab es keine Kameras. Und ja.
Sie haben sich sicher auch gefragt, ob Sie in der Vergangenheit bei sich schon Tendenzen dieser Art festgestellt haben, irgendeinen Hang zu, keine Ahnung, prostituierten, transsexuellen Menschen zu haben.
Nö, also diesen Drang habe ich wirklich noch nicht festgestellt. Und ich sage, ich muss ja auch darüber schmunzeln. Ich wünschte, ich hätte wenigstens eine Erinnerung daran, was da in dem abgelaufen ist. Das würde mir vielleicht auch einiges noch erklären, würde mich vielleicht ein bisschen ruhiger stimmen, aber tendenziell nein. Und selbst wenn es so wäre, selbst wenn ich einen Hang dazu hätte, hat das überhaupt keinen ursächlichen Zusammenhang mit dem, was an einem Morgen passiert ist. Also ob ich nun mit einem Schwulen oder einer Transsexuellen oder mit einer lesbischen Dame in ein Hotelzimmer gehe und da ist auch offensichtlich nichts passiert, hat das nichts damit zu tun, was am nächsten Morgen die Psychose ausgelöst hat. Und das ist jetzt der nächste Punkt, den wir vielleicht nochmal ansprechen können, was die Presse daraus gemacht hat und wie das immer bewertet wird.
Das klingt so, als seien Sie nicht mit sehr viel von dem, was über Sie berichtet wurde, einverstanden.
Wie Sie eben das auch gerade gesagt haben, aus Sex, Drogen und Gewalt, und Sie haben das Wort Würgen auch benutzt, es ist zum Beispiel bis heute nicht hundertprozentig gesichert, dass ich das wirklich getan haben soll. Es gibt nur eine Zeugenaussage, das ist die der betreffenden Person.
Frau Robinson,
aber mehr gibt es nicht dazu. Und deshalb ist es auch nicht ganz gesichert. Aber dieser Begriff taucht natürlich auf. Und das Justizsystem in Amerika ist halt so, dass man das auch relativ schnell benennt, bestimmte Dinge. Und dann gibt es doch diese Gerichtsreporter, mit einem Mal schlägt es eine Welle, die man überhaupt nicht so gesehen hat.
Und haben Sie sich da an den Pranger gestellt gefühlt?
Naja, natürlich.
Mit der Berichterstattung oder durch die Berichterstattung?
Ja, na klar, es wurden ja auch wirklich wissentlich einfach Dinge einfach geschrieben, die mit den Tatsachen nicht viel zu tun hatten.
Zum Beispiel?
Es gibt bestimmte Wortkreationen, was meine Person betrifft, also ein Geiger oder
Okay.
Ja, ich darf diese Worte nicht verwenden, weil da läuft gerade ein Verfahren gegen eine bestimmte große deutsche Zeitung mit 4 Buchstaben und einem B. Ja, und das sind natürlich Dinge, die das nicht besonders schön machen. Vor allem der Effekt, dass das natürlich alles voneinander abgeschrieben wird. Und was eigentlich der Umgang mit der Presse betrifft, ich war das nur zu teilen gewohnt. Ich musste auch sehr, sehr viel lernen. Ich musste extrem viel lernen über den Umgang, über die Dinge. Und
also ich muss schon sagen, ich hab jetzt relativ viel in Vorbereitung der Sendung über Sie gelesen. Also da fallen mir spontan 2 sehr lange, ausführliche Artikel ein, die richtig gut sind. Einmal in der Süddeutschen Zeitung und ein Artikel in der Zeit.
Die sind auch richtig gut, weil die entsprechenden Journalisten sich auch richtig viel Zeit genommen haben und mit mir sehr viel Zeit in New York verbracht haben. Und besser gesagt, der Zeitartikel ist dann hier entstanden mit der Frau Gematwey. Das hängt damit zusammen mit der Zeit, mit Gesprächen, mit die Hintergründe beleuchten, wirklich verstehen, was passiert ist, mit einer gewissen empathischen Fähigkeit der Journalisten gekoppelt. Und das ist in dem allgemeinen Tagesgeschäft geht das natürlich vollkommen unter. Diese Schnelllebigkeit des Mediums an sich, Zeitung oder Radio oder was auch immer, lässt es gar nicht zu, dass ein Reporter heutzutage noch wirklich recherchiert und sich die Zeit nehmen kann, da genauer hinzuschauen.
Haben Sie dann auch für sich erwogen, komplett dicht zu machen und Presse gar nicht mehr an sich ranzulassen?
Ja, da gab es eine Phase zwischendurch, wo das auch gar nicht ging. Es gab eine Zeit, da habe ich es nicht getan. Es gab eine Zeit, da habe ich es dann auch gesucht, weil ich dachte, jetzt muss ich mich auch mal artikulieren.
Und das war die richtige Entscheidung im Nachhinein?
Ich habe unglaublich tolle Leute kennengelernt. Ich habe sehr, sehr viel auch gelernt, wie das Medium heute funktioniert oder wie die Medien funktionieren. Darüber bin ich sehr dankbar und ich bin auch sehr dankbar, dass ich da mit Freundschaften etablieren konnte, die mir auch sehr geholfen haben.
Was waren erstmal die Folgen? Sie saßen ein Jahr in Amerika fest, Sie hatten keinen Pass, Sie durften nicht arbeiten, also nicht auf die Bühne gehen und spielen, durften Sie wenigstens üben?
Ja, natürlich, spielen konnte ich, üben für mich, das war möglich. Ich hab sogar auch gespielt in der deutschen Gemeinde. In New York gibt es St. Paul's, kann ich jedem empfehlen, da mal hinzugehen, eine wunderschöne kleine Kirche auf der Lower West Side in Chelsea.
Hat sie das ein bisschen stabilisiert?
Das hat mich natürlich stabilisiert, sowohl, dass ich da eine Möglichkeit hatte zu spielen, als auch, auch Anschluss an die Gemeinde zu haben. Ja, arbeiten durfte ich nicht, das hat was damit zu tun, man hat keinen Status, man kann ja wirklich überhaupt für nichts irgendwie vorsprechen. Als Ausländer in Amerika braucht man zum Arbeiten immer eine Arbeitsgenehmigung. Und die hatte ich halt einfach nicht.
Der ursprüngliche Anklagepunkt war ja versuchter Mord, weil sie diese Frau im Hotel so angegangen sind. Wie lang mussten sie quasi mit diesem Damoklesschwert leben, im Falle einer Verurteilung für viele Jahre in einem nicht sehr schönen amerikanischen Knast zu leben?
Es gab ja 4 dieser Anklagepunkte, die alle 4 einzeln genommen für sich 25 Jahre nach sich gezogen hätten in einem amerikanischen Gefängnis, in einem New Yorker Staatsgefängnis oder einem Privatgefängnis. Inzwischen gibt es ja auch Privatgefängnisse in den USA. Ja, die sind alle gegen mich fallen gelassen worden. Aber ich musste tatsächlich mit diesem Umstand, dass ich jemand hätte versuchen wollen umzubringen, fast 15 Monate leben. Und das ist nicht besonders schön.
Wie waren die Nächte und wie waren die Träume?
Ja, furchtbar. Also das ist, man kann ganz schwer damit umgehen und man verfällt auch eine Depression. Ich bin eigentlich nicht depressiv und auch nicht der Typ dazu, aber das bleibt nicht aus. Und Schlafmangel ist an der Tagesordnung und man baut dann schon auch ziemlich ab, muss ich gestehen, ja.
Das heißt, die waren dann an einem Punkt, wo sie für sich auch gar nicht mehr sicher waren, ob das noch Sinn macht, weiterzumachen?
Absolut. Den Punkt gab es 2-mal in der ganzen Zeit und bin froh, dass ich das nicht weiterverfolgt habe.
Wie nah, ohne da im Detail in Sie eindringen zu wollen?
Sehr nah. Sehr hoch und sehr nah.
Sehr hoch, weil in New York gibt es ja auch sehr viele, sehr hohe Häuser.
Ja.
Gibt es jemanden, der Sie gerade in dieser Phase oder in diesen beiden Phasen auch emotional entsprechend unterstützt und gestützt hat?
Ja, das ist eigentlich beispielhaft, wie sich Musikerfreunde oder überhaupt Leute aus der gesamten Gesellschaft eigentlich für diese Sache eingesetzt haben und für mich eingesetzt haben. Also ich bin da wirklich immer noch sprachlos drüber, mit welcher Vehemenz, welcher Nachhaltigkeit, mit welcher Wärme, mit welcher inneren Zugehörigkeit. Und ja, das war ein wesentlicher Punkt, dass ich das dann eben nicht gemacht habe. Und ja, ich bin immer noch total erstaunt und unglaublich dankbar, dass das so funktioniert hat.
Also die Unterstützung kam von Kollegen, von Musikerkollegen, kam auch aus der eigenen Familie?
Ja, Familie sowieso. Musikerkollegen, wie ich deutschlandweit, sogar weltweit, muss man sagen. Selbst in Amerika habe ich unglaubliche Hilfe erfahren, speziell aus diesem Metier, aber auch aus ganz anderen Richtungen. Leute, die ich mal irgendwo getroffen hatte. Ich habe selbst Unterstützer gehabt, die habe ich noch nie in meinem Leben persönlich gesehen. Und mit denen habe ich Kontakt, oder die haben mit mir Kontakt aufgenommen. Inzwischen sind es richtige Freundschaften geworden. Es ist einfach unglaublich und ein Beispiel geben, was Hilfe aus der Gesellschaft letztendlich auch bewirken kann.
16 Monate hat der Albtraum angedauert, beginnend mit jener Nacht im Hotel in New York, endend dann mit einem Deal, der so aussah, Stefan Arzberger, die Anklage versuchter Mord wird fallen gelassen. Stattdessen bekennen Sie sich der fahrlässigen Körperverletzung schuldig. Juristisch korrekt so von mir zusammengefasst?
Absolut korrekt zusammengefasst. Man muss ganz klar sagen, es gibt zwei unterschiedliche Rechtssysteme. Das hat was auch mit der Statistik zu tun. Ja. Man braucht das wahrscheinlich in den USA, dass man nicht ganz die Dinge fallen lassen kann.
Das bedeutet für Pamela Robinson, das ist die Frau, die Sie angegangen sind, in diesem vollkommen verwirrten Zustand, der steht jetzt auch noch Schmerzensgeld zu?
Nochmal zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Also man muss ganz klar sagen, alle vier wesentlichen Anklagepunkte gegen mich, die zu 25 Jahren Haft geführt hätten, sind fallen gelassen worden. Eine fahrlässige Körperverletzung, wie Sie es gerade beschrieben haben, in einem dritten Grad, in einer Untersektion Nummer so und so, ohne Strafe, ohne irgendwelche Dinge, ohne Bewährung, ohne Auflagen.
Das ist das Bestmögliche, was Sie erreichen konnten.
Das Bestmögliche, was
damals.
Man erreichen konnte, was meine Anwälte erreicht haben. Und man muss auch sagen, das haben sie beispielhaft gemacht. Und das heißt im Umkehrschluss einfach nur, wenn man es mit deutschen Maßstäben vergleichen würde, das ist wie wenn ich mit dem Fahrrad jetzt jemand unabsichtlich jemanden über den Fuß fahre, weil ich vielleicht irgendwie abgelenkt war oder sowas.
Was bedeutet das jetzt für Frau Robinson, die ja dieser Attacke letztlich auch hilflos und wehrlos ausgeliefert war?
Ja, das ist auch ein langes Kapitel. Das ist natürlich macht mir das auch Sorgen. Natürlich habe ich auch viel an Frau Robinson gedacht. Das Kuriose daran, ich durfte mit ihr nicht in Kontakt treten. Ich hätte gern natürlich mit ihr den Kontakt gesucht und mit ihr vielleicht drüber gesprochen oder vielleicht auch gezeigt, dass ich nicht derjenige bin, den sie vielleicht so in diesem Morgen da erlebt hätte. Aber das wurde mir untersagt. Das gehört in diesem Moment nicht zu dem Prozedere. Das ist eine typisch amerikanische Sache, dass man das einfach nicht darf. Und das setzt einem natürlich noch zusätzlich irgendwie ein wenig zu.
Zumal Sie wussten, Frau Robinson hat sich ja auch öffentlich entsprechend geäußert, dass es bei ihr auch Flashbacks gibt, dass sie auch Albträume hat, dass sie Schwierigkeiten hat, damit klarzukommen.
Natürlich, jetzt muss man natürlich die Frage stellen, was ist das für ein System, das einem untersagt, eine Opfer-Täter-Beziehung oder zumindest eine Beziehung zwischen den Menschen, die ein traumatisches Erlebnis auch beide hatten. Ich hatte das ja genauso im Nachhinein oder in dieser Zeit dazwischen, was ich ja leider nicht mehr weiß, miteinander versuchen aufzuarbeiten. Das wird einem quasi untersagt. Aber dann hinterher so zu tun, als, das hätte man schon irgendwie anders lösen können. Das ist absurd. Das Ganze führt sich selbst ad absurdum.
Ist denn klar, wie viel Geld, wie viel Schmerzensgeld Sie Frau Robinson noch bezahlen müssen?
Die Zivilklage ist abgeschlossen. Es ist eine sehr, sehr, sehr hohe sechsstellige Summe, fast siebenstellig. Ich habe Glück, großes Glück. Ich habe eine Haftpflichtversicherung, die in diesem Falle die Deckung übernimmt.
Das ist auch schon geklärt, dass die Haftpflichtversicherung übernimmt, weil eben mit dem letztlich Freispruch, den Sie gerade juristisch geschildert haben, einer Versicherung auch gar nichts anderes übrig bleibt.
Richtig, das ist ja genau die Sache. Wenn man etwas mit Vorsatz oder mit Intent, wie man im Englischen sagt, dann greift keine Haftpflichtversicherung. Und wenn das Strafverfahren sagt, dass dieser Intent oder dieser Vorsatz nicht zu erkennen ist, dann greift die Haftpflichtversicherung. Und ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht da mal in seinem Versicherungsportfolio nachzuschauen. Okay. Es macht mich natürlich sehr froh und glücklich. Und ich danke natürlich auch der Versicherung für ihre unglaubliche Unterstützung.
Was mir gerade aufgefallen ist, Sie haben vorhin geschildert, dass Sie in Amerika zweimal sehr nah an dem Punkt waren, komplett aufzugeben. Und ich erlebe Sie jetzt hier heute in diesem Studio, im Übrigen zum ersten Mal in meinem Leben. Und würde man mich fragen, wie Sie auf mich wirken, da würde ich zunächst mal sagen, außerordentlich stabil.
Ja, wenn Sie mich jetzt so erleben, können Sie, glaube ich, keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie es mir wirklich innerlich geht.
Okay.
Aber ich kann Ihnen versichern, die Gefahr ist gebannt.
Das ist mir schon klar. Aber das bedeutet natürlich schon auch, auf der anderen Seite mit ein bisschen schauspielerischen Fähigkeiten kann man auch, wie soll ich es formulieren, die Außenwirkung erzielen, die man erzielen möchte.
Nichts ist, wie es scheint. Und ich denke, vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr an allgemein so empathische Fähigkeiten versuchen zu halten, zu erfüllen und zu erkennen, wie es jemand anders vielleicht geht.
Würden Sie sagen, dadurch, dass Sie selbst in so eine hilflose und schwache Rolle gekommen sind, haben Sie heute auch mehr Verständnis für Menschen in Deutschland, die auch hilflos und schwach sind, Flüchtlinge beispielsweise?
Absolut. Also ich glaube, ich kann mir wesentlich besser vorstellen oder nachvollziehen, wie es möglicherweise einem Asylbewerber geht, der seit 6 Monaten in Bautzen irgendeinem Aussiedlerheim sitzt und darauf wartet, ein Ja oder ein Nein zu bekommen. Denn es ist gar nicht die Frage, ob das ein Ja wird, sondern das ist die Frage, wie lange es dauert, bis eine Antwort kommt. Und
das war in Ihrem Fall auch das Zermürbendste, dass es so lange gedauert hat?
Ja, das ist unglaublich zermürbend. Das ist eine Kombination aus allem. Eine Katastrophe entsteht nie aus sich selbst heraus, sondern eine Aneinanderreihung von Umständen. Aber das Zermürbendste ist dieses Sitzen und Warten und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Jeden Tag das Gleiche und nichts passiert. Und das geht an die Substanz, das geht an die Psyche. Und das wünsche ich keinem. Und ich hoffe, dass man Prozesse hierzulande wesentlich schneller gestalten kann, um den Leuten auch ein menschenwürdiges Gefühl einfach zu hinterlassen.
Sie haben vorhin gerade gesagt, Ziel in Ihrem jetzigen Leben ist Normalität. Wie weit sind Sie auf dem Weg zur Normalität gekommen inzwischen?
Ja, ich glaube, bei mir wird im Leben wahrscheinlich nie wieder 100% Normalität einkehren. Aber ich freue mich darauf, wieder Freundschaften pflegen zu können. Vielleicht auch mal nicht ständig darüber nachdenken zu müssen. Ich hoffe, dass ich mal Tage habe, wo ich ein bisschen abschalten kann, schlafen kann, wieder lerne zu schlafen.
Private, berufliche Ziele?
Ja, dass ich mich beruflich wieder einigermaßen etabliere. Ich habe jetzt wirklich nicht den Plan, eine große Karriere nochmal zu starten. Da bin ich auch einfach zu alt. Und als 45-jähriger Musiker muss man wesentlich höhere Anstrengungen aufnehmen, als um wieder an den Stand zu kommen, ab dem man vor 10 Jahren war. Und deshalb mache ich mir jetzt auch keine großen Illusionen. Ich wünsche mir einen guten, ehrlichen Job. Ich glaube, ich kann ein paar Sachen und ich freue mich auch drauf. Und ja.
Werden Sie noch jemals in Ihrem Leben in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen?
Ja, natürlich werde ich das und ich möchte das auch. Und ich finde, das gehört auch zum Teil der Bewältigung dazu. Im Moment darf ich das nicht. Dagegen gehen wir gerade vor und das dauert jetzt schon insgesamt 7 Monate, dass dieser Antrag auf ein Touristenvisum von den Amerikanern noch nicht mal ansatzweise bearbeitet wurde.
Aber Sie haben ja gelernt, dass gerade Ihre Sachen in Amerika immer ein bisschen länger dauern.
Ja, was ich vielleicht wirklich gelernt habe, ist Geduld aufzubringen. Aber das geht nicht gleich einher mit dem Prinzip Verständnis.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne, Herr Heim. Dankeschön.
Eins gehört.